SWR aktuell. Infodate am Morgen.
Mit Arne Wichern an diesem Donnerstag. Und wir beginnen mit einer sehr traurigen Nachricht. Einer der größten Musikstars unserer Zeit ist tot. Tina Turner ist im Alter von 83 Jahren gestorben. Tja, nur einige ihrer größten Hits und das hier, das hat Tina Turner über ihre eigene Musik gesagt.
I'm very proud when I listen to them and to know that I'm giving this work out because it represents a part of my life from the past all the way up until now.
Tja, sie sei sehr stolz auf ihr Gesamtwerk, auf alle Songs, die sie rausgebracht hat, von der Vergangenheit bis in die Gegenwart. Sie seien zeitlos und sie könne zu Recht stolz darauf sein. Tina Turner ist gestern in ihrem Haus in Küsnacht bei Zürich gestorben. Ein Nachruf aus der Schweiz von unserer Korrespondentin Katrin Hondel.
Die Nachricht von Tina Turners Tod wurde zuerst auf ihrem eigenen Instagram-Account gemeldet. Wir verabschieden uns von einer lieben Freundin, heißt es da. Mit ihrer Musik und ihrer unbändigen Leidenschaft für das Leben verzauberte sie Millionen Fans auf der ganzen Welt und inspirierte die Stars von morgen. Tina Turners Karriere begann in den 60er und 70er Jahren mit Welthits wie Nutbush, City Limits oder River Deep, Mountain High im Duo mit ihrem damaligen Ehemann Ike Turner. Die Ehe aber war eine Tortur. Ike Turner schlug und quälte seine Frau, Tina Turner befreite sich und triumphierte 1984 als Solostar mit dem Hit What's Love Got to Do With It. Viele weitere Hits folgten, Tina Turner füllte weltweit die Konzerthallen und Stadien. Erst mit 70, nach einer großen Abschiedstournee 2009, zog sie sich ins Privatleben zurück. An den Zürichsee in der Schweiz, wo sie seit den 90er Jahren mit ihrem deutschen Partner und späteren Ehemann Erwin Bach lebte.
Wir schauen in die USA. Dort ist Donald Trump als möglicher Präsidentschaftskandidat der Republikaner nicht mehr allein. Der Gouverneur von Florida, Ron DeSantis, hat nun auch seinen Hut in den Ring geworfen, auch wenn gestern Abend alles mit einer Panne begann. Ralf Borchert.
Wer sich in die groß angekündigte Diskussion mit Ron DeSantis bei Twitter schalten wollte, bekam zunächst gut 20 Minuten lang nur Wortfetzen, dann Pausenmusik zu hören. Nach Ansicht der meisten US-Kommentatoren eine peinliche Panne, für manche ein Desaster. Mit großer Verspätung begann DeSantis bei Twitter seinen Einstieg in das Präsidentschaftsrennen zu begründen. Ich kandidiere als Präsident, um unser großes amerikanisches Comeback anzuführen, lauteten seine ersten Worte, wie schon in einem zuvor im Internet veröffentlichten Video. DeSantis beschrieb Florida als Modell für das ganze Land. Der Regierung von Präsident Joe Biden warf er vor, die USA in den Niedergang zu führen. Sein parteiinterner Rivale Donald Trump attackierte DeSantis in einem neuen Wahlkampfvideo und warf ihm vor, nur ihn selbst, Trump, kopieren zu wollen.
Türkische Wähler in Deutschland und im sonstigen Ausland hatten die Möglichkeit, bis zum Abend ihre Stimme für die zweite Runde der Präsidentenwahl abzugeben. Sie konnten sich in der Stichwahl zwischen Amtsinhaber Erdogan und dem Oppositionskandidaten Kılıçdaroğlu entscheiden. In Deutschland hat etwa die Hälfte der 1,5 Millionen Wahlberechtigten ihre Stimme abgegeben. Der frühere religionspolitische Sprecher der Grünen im Bundestag, Volker Beck, ruft die rheinland-pfälzische Landesregierung auf, kritischer mit dem Islamverband DITIB umzugehen. Er halte es für naiv, mit DITIB über einen eigenen Religionsunterricht an Schulen verhandeln zu wollen, sagte Beck dem SWR. Miriam Schönecker berichtet.
Organisationen, die von nichtdemokratischen Institutionen aus dem Ausland gesteuert werden, dürfte man nicht mit Staatsverträgen aufwerten, kritisiert Volker Beck. Vor allem dem Bundesverband DITIB wird immer wieder vorgeworfen, vom türkischen Staat gesteuert zu werden. Deshalb forderte die Landesregierung, dass der rheinland-pfälzische DITIB-Landesverband sich unabhängig macht. Recherchen des SWR-Politikmagazins zur Sache legen allerdings nahe, dass sich der Landesverband bei wichtigen Fragen weiterhin mit dem Bundesverband abstimmt, so beispielsweise vor 2 Jahren beim Rücktritt des damaligen DITIB-Landeschefs Yildiz.
SWR aktuell.
Das Wetter für Baden-Württemberg und Rheinland-Pfalz.
Heute gibt es Sonne und Wolken im Wechsel. Anfangs im Süden Baden-Württembergs noch ab und zu ein paar kurze Regenschauer. Die Höchstwerte am Nachmittag zwischen 16 und 23 Grad.
SWR aktuell. Hintergrund.
Heute findet das 11. Nationale Biobanken-Symposium Biobanking in herausfordernden Zeiten statt. Es ist das größte jährliche Treffen der deutschen Biobanken-Community. Biobanken sind längst zur zentralen Voraussetzung für die moderne biomedizinische Forschung geworden. Sie werden daher gern als Gold des 21. Jahrhunderts bezeichnet. Was eine Biobank genau ist und macht, das erklärt Anja Braun aus der SWR-Wissenschaftsredaktion.
Biobanken sind Sammlungen von Proben menschlicher Körpersubstanzen. Dazu gehören Blut und Sperma, ebenso wie Gewebeteile, beispielsweise aus Nabelschnurblut gewonnene Stammzellen. Entscheidend ist dabei die elektronische Verknüpfung mit Daten zur Person des Spendenden. Dabei sind gerade Informationen zur Gesundheit und Lebensweise relevant. Die Proben und die zugehörigen Daten werden für lange Zeit in einer Biobank gelagert und stehen für biomedizinische Forschung zur Verfügung. Dabei geht es vor allem darum, Zusammenhänge zwischen genetischer Veranlagung, Lebensweise und Krankheitsanfälligkeit zu finden. So forscht beispielsweise die Biobank Helmholtz-Kohorte mit Proben von 200.000 Menschen an chronischen Erkrankungen wie Diabetes, Krebs, Herz-Kreislauf-Erkrankungen und Demenz. Es gibt auch Biobanken, die Daten ganzer Bevölkerungsgruppen sammeln. So ist die größte Biobank auf dem europäischen Kontinent in Großbritannien angesiedelt und die möglicherweise umfassendste in Island. Das Ziel der Iceland Genomics ist die Erfassung sämtlicher genetischer Daten der gesamten Bevölkerung. In Deutschland gibt es eine große Zahl von Biobanken, die überwiegend an medizinischen Hochschulen und Kliniken angesiedelt sind. Die meisten arbeiten im nationalen Genomforschungsnetz zusammen. Es gibt aber auch privatwirtschaftlich arbeitende Biobanken, wie beispielsweise die Indivumed in Hamburg, die Daten zur Entwicklung individualisierter Krebstherapien sammelt. Die Vorteile von Biobanken liegen auf der Hand. Mit dem riesigen Zusammenschnitt von Humandaten können Forschungsvorhaben schnell, einfach und kostengünstig bearbeitet werden. Außerdem müssen potenzielle Spendende, insbesondere solche mit einer akuten oder seltenen Erkrankung, nicht mehrfach um die Abgabe von Biomaterial gebeten werden. Ein Nachteil besteht darin, dass sich künftige Forschungsziele verändern können. Die Freigabe ihrer sensiblen Daten könnte den Spendenden dann möglicherweise schaden, zum Beispiel wenn das Gesundheitssystem dahingehend umgebaut würde, dass Raucherinnen und Raucher aus der gesetzlichen Krankenversicherung rausfallen, weil sie in hohem Maß an Lungenkrebs erkranken. Das Biobanking wirft daher eine Reihe ethischer und rechtlicher Fragen auf, vom Schutz der Persönlichkeitsrechte bis hin zu allgemeinen Rechtsstandards in der Forschungsgemeinschaft. Sie sind bisher nicht geklärt. Bereits 2010 hat der Nationale Ethikrat Regelungen für Humanbiobanken in Deutschland entwickelt. Aber das Regelwerk ist ein sogenanntes Soft Law. Es setzt Normen ohne zwingende Verbindlichkeit. Mangels gesetzlicher Regelung müssen die Spendenden derzeit eine sogenannte informierte Einwilligung für ihre Proben unterzeichnen.
Anja Braun aus der SWR-Wissenschaftsredaktion zu Biobanken.
SWR aktuell. Was heute wichtig wird.
Wie umgehen mit Geldautomatensprengungen, Hass im Netz oder Kinderpornografie? Darüber beraten bis zum Freitag die Justizministerinnen und Justizminister bei der Frühjahrskonferenz in Berlin. Zu Gast ist auch Bundesjustizminister Buschmann. Mehr von Björn Dahke.
Die Ministerinnen und Minister kommen mit einer langen Wunschliste nach Berlin. Rheinland-Pfalz will Angriffe auf Polizisten und Rettungskräfte härter bestrafen. Hessen macht sich stark für elektronische Fußfesseln bei Gewalt gegen Frauen. Sachsen-Anhalt will erreichen, dass Banken ihre Geldautomaten besser sichern, zum Beispiel mit Farbpatronen. Das soll Automatensprenger abschrecken. Über diese Themen beraten die Länder untereinander und mit Bundesjustizminister Buschmann. Der FDP-Politiker ist Gast der Justizministerkonferenz. Zuletzt war die Stimmung zwischen Bund und Ländern angespannt. Buschmann hatte den Ländern bis zu 200 Millionen Euro in Aussicht gestellt, damit die ihre Justiz digitalisieren. Die Länder wollen dagegen auch andere Projekte damit bezahlen. Bayern will bei der Justizministerkonferenz erreichen, dass Hass und Hetze im Netz konsequent verfolgt werden. Im nächsten Jahr treten neue Regeln der EU in Kraft. Der bayerische Justizminister Eisenreich befürchtet dadurch einen Rückschritt. So müssten Plattformen nicht mehr alle Verstöße melden und ihnen drohte auch kein Bußgeld, wenn sie strafbare Inhalte nicht löschen. In einem Antrag, der dem ARD-Hauptstadtstudio vorliegt, fordert Bayern den Bund auf, in Europa für einheitliche Regeln zu werben.
Der baden-württembergische Landtag befasst sich heute in einer von der SPD beantragten aktuellen Debatte mit der Polizeiaffäre. Der ranghöchste Polizeibeamte des Landes muss sich derzeit wegen sexueller Nötigung vor Gericht verantworten. Aus Stuttgart berichtet Knut Bauer.
Die SPD-Opposition will die Fehlerkultur in der Polizeiführung in den Mittelpunkt der Debatte stellen. Im Innenministerium habe man den Ernst der Lage bisher nicht erkannt. Landespolizeipräsidentin Hinz erwarte Fehlerkultur von der Polizei, die sie selbst vermissen lasse, sagte SPD-Innenexperte Binder dem SWR. Unabhängig vom Gerichtsverfahren und dem Untersuchungsausschuss müsse das Parlament über den Umgang mit dem Fall debattieren. Der Inspekteur der Polizei soll eine jüngere Kollegin sexuell bedrängt und seine berufliche Stellung ausgenutzt haben. Wegen des Verdachts, pornografische Inhalte verbreitet zu haben, hat die Staatsanwaltschaft inzwischen ein weiteres Ermittlungsverfahren gegen den vom Dienst freigestellten ranghöchsten Polizisten eingeleitet.
In Rheinland-Pfalz hat Ministerpräsidentin Dreyer Vertreter der Städte, Kreise und Gemeinden für heute Nachmittag zu einem Spitzengespräch zur Flüchtlingspolitik eingeladen. Es gehe darum, nach dem sogenannten Flüchtlingsgipfel in Berlin mit Bundeskanzler Scholz das weitere Vorgehen zu besprechen, heißt es in der Einladung. Gernot Ludwig.
Die Städte, Kreise und Gemeinden haben eine hohe Erwartungshaltung an das Spitzengespräch. Die Geschäftsführerin des Städtetags Diener sagte dem SWR, den Kommunen fehle es vor allem an Wohnungen, an Personal und an Geld. Außerdem fehlten Kita-Plätze, Sprachkurse und ein Integrationskonzept. Diese Probleme seien seit Monaten bekannt. Trotzdem habe die Bundesregierung sie auf dem Flüchtlingsgipfel vor 2 Wochen verschoben. Von der Landesregierung erwarte man, dass wenigstens sie sich der Probleme annehme. Der Geschäftsführer des Landkreistags Müller sagte dem SWR, das Geld, das der Bund den Kommunen deutschlandweit nach dem Flüchtlingsgipfel versprochen habe, reiche bei weitem nicht. Deshalb müsse das Land einspringen und den Kommunen mehr Geld geben.
Heute Abend soll in Koblenz Rauental eine Weltkriegsbombe entschärft werden. Wie die Stadt Koblenz mitteilt, sind davon rund 650 Menschen und mehrere Gewerbebetriebe betroffen. Einzelheiten von Mike Roth.
Wann genau die 500-Kilo-Bombe entschärft wird, steht nach Angaben der Stadt noch nicht fest. Bis 17 Uhr müssen aber alle Menschen den Gefahrenbereich in einem Radius von 500 Metern um den Fundort verlassen haben. Ab 16 Uhr hat die Stadt für sie eine Anlaufstelle in der Sporthalle der Freiherr-vom-Steingrund-Schule eingerichtet. Außerdem werde der Autoverkehr auf der B49 sowie 2 Buslinien umgeleitet und der Schiffsverkehr auf dem Moselstausee gesperrt. Die amerikanische Fliegerbombe wurde am Montag auf einem Baugrundstück der Stadt in Koblenz-Rauental gefunden. Den Angaben zufolge hat der Blindgänger noch 2 intakte Zünder.
Das Heizungsgesetz wird weiter diskutiert. Ob es jemals in den Bundestag kommt, ja, das ist unklar. Aber klar ist, jeden Morgen gibt es neue Zitate, Meinungen und auch Kritik. Und es taugt zumindest, die Unterschiede zwischen den Parteien wieder sehr deutlich zu machen.
SWR aktuell. Hashtag Hauptstadt.
Tja, und leider taugt es auch dazu, um die Debatte zu vergiften, findet Hauptstadtkorrespondent Christopher Jänert.
Es wird verbal immer weiter aufgerüstet. Die Frage ist, wo führt das noch hin? Neuestes Beispiel, der CDU-Chef von Thüringen, Mario Vogt. Der ist sich nicht zu schade zu behaupten, dass Wirtschaftsminister Robert Habeck eine Energiestasi plane. Da ist logischerweise nichts dran. Es geht einfach darum, dass Städte und Gemeinden einen Plan davon bekommen, welches Haus wie viel Energie verbraucht, um die dann auch zur Verfügung stellen zu können. Aber naja, wenn man sehr viel ausblendet und noch eine gewisse Schmerzfreiheit an den Tag legt, dann macht man daraus eben eine Energiestasi. Wie gut finden das wohl die Menschen in Thüringen, die wirklich die Stasi erlebt haben, vielleicht auch ausspioniert wurden oder terrorisiert oder auch unter Druck gesetzt? Es wird ja mit einkalkuliert, dass genau solche Bilder bei den Menschen entstehen, wenn aus der Opposition heraus genau solche markigen Worte gewählt und Tatsachen verdreht werden. Man fragt sich nur, wie weit soll das denn noch gehen?
Die Meinung von Christopher Jänert aus dem Hauptstadtstudio.
SWR aktuell Infodate.
Auch für Ihren Sprachassistenten.
Morgens, mittags und abends.